In Christus Jesus, geliebte Geschwister, der nun folgende Wortdienst ist aufgebaut auf einem Wortdienst von Rudolf Prolingheuer aus dem Jahre 1988, der mir sehr zugesprochen hat, und mein Gebet ist, dass Gott euch auch dies zum Zuspruch werden lässt. Im dritten Kapitel des Kolosserbriefes schreibt der Apostel Paulus geistgeleitet: Wenn ihr nun zusammen mit Christus auferweckt wurdet, suchet das droben, wo Christus ist, zur Rechten Gottes sitzend. Auf das droben sinnet, nicht auf das auf Erden. Denn ihr starbet und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Wenn aber Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden. Wie wird doch hier in diesen Versen unsere innige, unauflösliche Verbundenheit mit Christus, dem Sohn der Liebe Gottes, hervorgehoben. Es wird uns unsere allernächste Zukunft als Gläubige in Christus vor Augen geführt. Wenn wir einmal erfassen, dass gerade der Kolosserbrief als Hauptteil und Höhepunkt die höhere Enthüllung der Hauptschaft Christi inmitten der Überhimmlischen beinhaltet, dann dürfte uns doch so recht bewusst werden, was in diesen Worten zum Ausdruck kommt: Wenn aber Christus unser Leben geoffenbart wird. Schon mit der Abfassung des Epheserbriefes wurde uns, den Gliedern der Körperschaft des Christus, bereits ein Losteil inmitten der Überhimmlischen bekannt gemacht, um mit Christus zusammen das All zu vervollständigen. Epheser 1, Vers 22 und 23. Das sind Höhen und Tiefen in dem Wort der Wahrheit, die könnten uns in Anbetung auf die Knie zwingen. Wie unbegreiflich ist das doch, dass Gott uns sterbliche Menschen gebraucht, als die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Dazu sind wir berufen, als Glieder dieser einen gemeinsamen Körperschaft des Christus. Hat uns doch in dem Christus das Los getroffen, die wir vorherbestimmt sind, dem Vorsatz dessen gemäß, der alles nach dem Ratschluss seines Willens bewirkt. Epheser 1, Vers 11. Denken wir nur einmal daran, was Paulus uns in Epheser 2, Vers 4 bis 7 so deutlich vor die Augen führt. Gott aber, der so reich an Erbarmen ist, um seiner vielen Liebe willen, mit der er uns liebt, die wir den Kränkungen und Begierden gegenüber tot sind, er macht uns zusammen lebendig in Christus. In der Gnade seid ihr Gerettete. Er erweckt uns zusammen und setzt uns zusammen nieder inmitten der Überhimmlischen in Christus Jesus, um in den kommenden Äonen den alles übersteigenden Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns in Christus Jesus zur Schau zu stellen. Als sein ausführendes Organ in der Körperschaft des Christus sind wir dazu berufen, das All in Christus aufzuhaupten, so dass er schließlich von allen als Haupt anerkannt wird, so wie es Philipper 2, Vers 10 und 11 geschrieben steht, damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge, der überhimmlischen, irdischen und unterirdischen, und jede Zunge huldige: Herr ist Jesus Christus, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Und wie köstlich darf uns von diesem überhimmlischen Ausblick her der Zuspruch aus Kolosser 1, 3, Vers 1 so recht bewusst werden: Wenn ihr nun zusammen mit Christus auferweckt wurdet, suche das droben, wo Christus ist, zu Rechten Gottes sitzend. Diesen Zuspruch sollten wir mit in unseren Glaubensalltag nehmen. Hier geht es jedoch vorrangig nicht um das, was wir als das Wichtigste und Vordergründigste ansehen, nämlich uns selbst, sondern es dreht sich vorrangig alles um den herrlichen Christus, um den Sohn der Liebe Gottes. Darum ja auch der eindringliche Zuspruch des Apostels. Suche das droben, dort ist der Christus. Er ist ja das Erwartungsgut unserer Herrlichkeit, nach Kolosser 1, Vers 27. Droben, wo Christus ist, zur Rechten Gottes sitzend. Denn ihr starbet, so beginnt Kolosser 3, Vers 3. Denn ihr starbet, diese Aussage bezieht sich auf alles, was dem Geist dieser Welt angehört, also auf alles, was irdisch ist und vom Fleisch abstammt oder durch Fleisch und Seele gefördert wird. Leben und Sterben sind auch wohl die bedeutendsten Ereignisse in unserer menschlichen Erfahrung. Schon im Psalm 89, Vers 48 und 49 lesen wir: Denke an mich, wie vergänglich mein Leben ist. Zu welcher Nichtigkeit hast du alle Menschensöhne erschaffen? Welcher Mann wird Leben und den Tod nicht sehen? Könnte seine Seele aus der Hand des Ungewahrten entkommen? Oder auch in Psalm 90, Vers 10 wird dies deutlich. Die Tage unserer Lebensjahre, sie wären 70 Jahre und wenn in Kraft, 80 Jahre. Und das meiste daran ist Mühsal und war vergebens. Denn eilig geht es vorüber und wir fliegen dahin. Oder wie wir aus Hiob 14, Vers 1 und 2 erfahren. Der Mensch, von der Frau geboren, lebt kurze Zeit und ist mit Unruhe gesättigt. Wie eine Blume kommt er hervor und verwelkt. Und wie der Schatten flieht er und kann nicht bestehen. Leben und Sterben, sagten wir, sind die bedeutendsten Ereignisse in unserer menschlichen Erfahrung. Und deshalb werden diese Begriffe, die uns stets gegenwärtig sind, in der Heiligen Schrift so oft auch als Symbole wichtiger geistlicher Tatsachen angeführt. Bevor wir zum Glauben gerufen wurden, waren wir nicht nur sterblich, gemäß dem Wort aus 1. Mose 2, Vers 17, zum Sterben wirst du sterbend sein. Wir waren auch tot für Gott. Das heißt, wir hatten nicht mehr wahre Gemeinschaft mit ihm als ein Verstorbener zu den noch Lebenden. So sah Gott uns in unserem Einstmals, als wir seinen Heiligen Geist noch nicht erhalten hatten, wir noch keinen Glauben geschenkt erhielten. Auch unser Herr brachte das schon mit bildlichen Worten zum Ausdruck: Lasst doch die Toten ihre Toten begraben. Matthäus 8, Vers 22. Paulus hebt diese Wahrheit hervor, wenn er in Römer 6, Vers 13 schreibt: Stellt euch selbst für Gott bereit als Lebende aus den Toten. Diesem Todeszustand in unserem Einstmals waren wir nach Kolosser 1, Vers 21 in der Denkart und bösen Werken einst Fremde und Feinde. Und nach Epheser 2, Vers 1 bis 3 heißt es dann: Auch euch, die ihr tot seid euren Kränkungen und Sünden gegenüber, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Äon dieser Welt, gemäß dem Fürsten des Vollmachtsgebietes der Luft, des Geistes, der nun in den Söhnen der Widerspenstigkeit wirkt, in denen auch wir alle einst in den Begierden unseres Fleisches einhergingen, den Willen des Fleisches und unserer Denkart ausführten und von Natur aus Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. So waren wir dem Leben Gottes gegenüber Fremde. Und Titus 3, Vers 3 sagt uns: Unvernünftig, widerspenstig, verirrt, sklavten mancherlei Begierden und Genüssen, vollführten unser Leben in üblem Wesen und in Neid, waren abscheulich und hassten einander. Das war unsere Vergangenheit. Das war so, ihr Lieben. Doch Gott, der uns gerettet und berufen hat mit heiliger Berufung, der lässt uns jetzt erkennen, dass wir alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft wurden. Ja, mit ihm zusammen wurden wir nun durch die Taufe in den Tod begraben, damit ebenso wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt wurde, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln mögen. Römer 6, Vers 3 und 4. Mit welch herrlichen geistlichen Tatsachen dürfen wir doch im Glauben rechnen, ihr Lieben. Wir sind beschenkt in solch einer Stellung. Wir brauchen nur damit zu rechnen. Rechnet damit, dass ihr selbst der Sünde gegenüber tot seid, aber lebend für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 6, Vers 11. Rechnen ist keine Gefühlssache, sondern beruht auf Fakten, auf nachweisbaren Tatsachen. Nichts kann die Tatsache außer Kraft setzen, dass 3 mal 3 9 ist. Wer da 10 sagt, der rechnet falsch. Geistliches Rechnen ist eine Folge des Glaubens an Gottes Wirken und sein Wort. Wer daher richtig rechnet, der weiß, dass wir zusammen mit Christus starben und zusammen nun mit ihm leben. Ebenso wie er leben nun auch wir für Gott, und zwar in ihm. Wie köstlich darf es uns sein, dass Paulus hier in diesen Versen in Römer 6 nicht von symbolisch abgeschatteten Wahrheiten spricht, sondern vielmehr von einer geistlichen Wirklichkeit, mit der wir im Glauben alle Zeit rechnen dürfen. Rechnet damit, denn Vereinigung mit Christus, gestorben sein, begraben werden, Auferweckung und Leben für Gott zusammen in und mit Christus, das sind doch geistliche Tatsachen, die wir zuversichtlich annehmen dürfen und im Glauben damit zu rechnen. Ist doch der Glaube nach Hebräer 11, Vers 1 die zuversichtliche Annahme dessen, was man erwartet, ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht erblickt. Glauben wir daher dem Wort aus Römer 6, wo der Zustand oder auch das Ergebnis der Todes- und Lebensverbindung zusammen mit Christus uns vor Augen gestellt wird, wo uns unter anderem gesagt wird, wenn wir aber zusammen mit Christus starben, glauben wir, dass wir auch zusammen mit ihm leben werden, wissend, dass Christus auferweckt aus den Toten nicht mehr stirbt. Römer 6, Vers 8 und 9. Und das Sterben mit Christus schließt also gleichermaßen auch unser Leben mit ihm ein. An diese grundlegende Wahrheit des Römerbriefes knüpft der Apostel in seinem Brief an die Kolosser noch einmal an, wenn er in Kolosser 2, Vers 12 und 13 schreibt, mit ihm, mit Christus, seid ihr in der Taufe begraben. In ihm wurdet ihr auch mit auferweckt und durch den Glauben an die Wirksamkeit Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat, auch euch, die ihr den Kränkungen und der Unbeschnittenheit eures Fleisches gegenüber tot seid, hat er mit ihm zusammen lebendig gemacht und so für alle Kränkungen Gnade erweisend. Ihr Lieben, was sind das für herrliche Worte des Glaubens, mit denen wir unseren Geist immer wieder stärken und kräftigen dürfen? Was sind das für herrliche Wahrheiten, mit denen wir rechnen dürfen in unserem Glaubensalltag? Möge Gott es schenken, dass wir diesen kostbaren Wahrheiten doch noch immer tiefer erfassen können, damit sie in alle Bereiche unseres von Auflösung gekennzeichneten Daseins hineinstrahlen und das zu erkennen ist, dass wir, die wir zusammen mit Christus starben, nun aber Gott leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Geliebte Geschwister, ist es nicht so, dass wir oft viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind und unserem Ich leben, anstatt unserem herrlichen Auferstehungsleben in Christus für Gott? Wie oft versuchen wir uns selbst in irgendeiner Weise zu verwirklichen? Das kann sogar oft unter ganz frommen Beweggründen geschehen. Aber in irgendeiner Weise ist immer unser Ich im Spiel und bewerkstelligt es, dass wir Leben in Christus darstellen, immer wieder noch unser Ich, unser vom Tod gekennzeichnetes Leben zur Darstellung bringen. achten wir bei uns selbst einmal darauf, ob sich nicht letztlich auch alle oft gut gemeinten Beweggründe unseres Herzens, ob sich hier und da nicht unser stolzes Ich doch noch so ein klein bisschen groß machen und herausstellen möchte. Gott leben in Christus Jesus, unserem Herrn, das ist unsere Aufgabe. Das ist auch unsere Bestimmung. Unser gegenwärtiges lebendig gemacht sein beruht auf der köstlichen Glaubenstatsache, dass Christus in uns ist. Nach Römer 8, Vers 10 heißt es, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Körper zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber ist Leben der Gerechtigkeit wegen. Und in Römer 8, Vers 9 werden wir belehrt, wer Christi Geist nicht hat, dieser ist nicht sein. Das ist also die Voraussetzung, dass wir überhaupt Gottes Wort und geistliche Wahrheiten verstehen können. Wir müssen dazu Christi Geist haben. Erst dann können wir auch geistliche Worte verstehen. Ansonsten bleiben sie uns rätselhaft. Paulus sagt das ganz klar und eindeutig in 1. Korinther 2, Vers 14. Der seelische Mensch aber nimmt nichts von den Tiefen des Geistes Gottes an, denn sie sind ihm Torheit und er kann sie nicht erkennen, da sie nur geistlich erforscht werden können. Was wir also brauchen, ist Gottes Heiligen Geist, um Geistliches zu verstehen und würdigen zu können. Und noch einmal, der Gedanke unseres gegenwärtigen Lebendiggemachtseins beruht auf der köstlichen Glaubenstatsache, dass Christus in uns ist. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Körper zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber ist Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckte, auch eure sterbenden Körper durch seinen euch innewohnenden Geist lebendig machen. Römer 8, Vers 10 und 11. Und unser sterbender Körper, der wird heute schon durch den uns innewohnenden Heiligen Geist lebendig gemacht. Das ist was Herrliches, ihr Lieben. Das kann unsere Umwelt erfahren. Das kann sie an uns erleben, wenn wir im Bewusstsein unseres neuen Auferstehungslebens im Geiste wandeln, nach Galater 5, Vers 16. Des Geistes Innewohnung ist eine gegenwärtige Erfahrung und macht uns zu Schuldnern des Geistes und nicht zu Schuldnern des Fleisches. Gottes Geist in uns ist die Kraft, die es uns ermöglicht, nicht fleischgemäß zu leben, sondern im Geist die Handlungen des Körpers zu Tode zu bringen, um zu leben. So einfach ist Gottes Wort, ihr Lieben. Und das kommt ja auch in Römer 8, Vers 12 und 13 zum Ausdruck. Folglich, Brüder, sind wir es demnach nicht dem Fleisch schuldig, fleischgemäß zu leben. Denn wenn ihr dem Fleisch gemäß lebt, seid ihr im Begriff zu sterben. Wenn ihr aber im Geist die Handlungen des Körpers zu Tode bringt, werdet ihr leben. In solcher Lebenshaltung und Lebensbejahung erweisen sich alle, die vom Geist Gottes geführt werden, als Söhne Gottes. Das heißt also, Paulus sagt das so schön in Römer 8, Vers 14, denn alle, die vom Geist Gottes geführt werden, diese sind Söhne Gottes. Für dieses bewusste Leben im Geist als Söhne Gottes ruft uns der Apostel Paulus zu, werdet meine Mitnachahmer, Brüder, und achtet auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Philipper 3, Vers 17. Und in Kolosser 3, Vers 3 lesen wir dann, denn ihr starbet und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Das Leben, ihr Lieben, von dem hier die Rede ist, ist unser von unserem Glaubensanfang an. In der Apostelgeschichte bringen die Apostel und Brüder ihr Erstaunen darin zum Ausdruck, dass Gott auch die Nationen zur Sinnesumkehr zum Leben gibt. Apostelgeschichte 11, Vers 18. Und in Römer 5, Vers 10 schreibt Paulus, dass wir gerettet werden im Leben des Sohnes Gottes. Und Römer 8, Vers 10 heißt es, der Geist aber ist Leben. Solches Leben haben wir von Gott erhalten. Und dieses Leben ist das Teil jedes in Christus Gläubigen, auch aller, die in Christus schon entschlafen sind. Doch jetzt ist dieses Leben, obwohl bereits unveräußerliches Besitztum eines jeden Kindes Gottes, noch sicher verwahrt in Christus als große Kostbarkeit unseres zukünftigen Daseins. Von unserem Herrn Jesus Christus heißt es Römer 6, Vers 10 ja, was er aber lebt, das lebt er für Gott. Paulus sagt uns dann auch gleich weiter, also auch ihr, was ihr nun lebt in Christus, das lebt ihr für Gott. Damit rechnet und bringt es auch in eurem Glaubensalltag zum Ausdruck. Christus ist verborgen und da er unser Leben ist, ist auch dieses verborgen. Weil der Herr aber zu der von Gott bestimmten Frist offenbar werden wird, werden auch wir mit ihm offenbar werden. Da wird auch seine Lebensfülle zum ersten Mal völlig offenbar sein. Nach dem gehorsamen, glaubensvollen Dienst in der Niedrigkeit des Menschseins, um der Sünde willen, wurde Christus durch Gott aus dem Tod auferweckt und lebendig gemacht. In Epheser 1, Vers 17 bis 23, da betet Paulus ja darum, dass wir doch durch den Geist der Weisheit und Enthüllung die alles übersteigende Größe der Kraft Gottes erkennen möchten, die in dem Christus gewirkt hat, als er ihn aus den Toten auferweckte. Und diese Kraft ist heute für uns da, die wir glauben dürfen. Angetan mit aller Vollmacht im Himmel und auf der Erde, setzte Gott diesen herrlichen Christus inmitten der Überhimmlischen zu seiner Rechten nieder. Hoch erhaben über jede Fürstlichkeit und Obrigkeit, Macht und Herrschaft, auch über jeden Namen, der nicht allein in diesem Äon, sondern auch in dem Zukünftigen genannt wird. Alles ordnet er ihm unter, ihm zu Füßen, und ihn gibt er als Haupt über alles der herausgerufenen Gemeinde, die seine Körperschaft ist, die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Erst wenn der Zeitpunkt eintritt und Christus seine weltweite Herrschaft antreten wird, dann wird er überall in Herrlichkeit offenbar werden. Unser Leben zusammen mit Christus in Gott ist noch verborgen. Doch darum darf es heute schon ein köstliches Leben sein. Verborgen, das heißt ja so viel, dies Leben ist noch nicht sichtbar, noch nicht erkennbar. Ein verborgenes Leben zusammen mit Christus in Gott, doch schon ein köstliches Leben. Und darin eingeschlossen liegt auch das keine Worte benötigende, unausgesprochene Ausschütten unseres Herzens vor ihm. All das, was uns bekümmert, was uns bewegt, aber auch das, was uns erfreut. Dazu gehören auch die in unserem Herzen wortlos aufsteigenden Gebete, Fürbitten und Danksagungen, jedes Flehen und jede Anbetung. Alles ist darin eingeschlossen. Auch wenn wir in unserer Schwachheit nicht wissen, was wir in rechter Weise beten sollten, in Übereinstimmung mit dem, was sein muss, so dürfen wir wissen, dass der Geist Christi sich für uns vor Gott in rechter Weise verwendet. Nach Römer 8, Vers 26 und 27. Wir dürfen in diesem verborgenen Leben lernen, in allen Nöten und in jedem erdenklichen Druck stille zu werden. Und im trauten Zwiegespräch mit unserem Vater werden wir zu der Gewissheit gelangen, dass er keinen Fehler macht. Ja, wir dürfen dann auch schon hier und dort in der Stille danken, dass Gott unsere Wünsche nicht berücksichtigt hat, weil sie eben Fehlwege gewesen wären und uns geschadet hätten, ihm aber Unehre eingebracht hätten. Wie überaus reich sind wir doch in diesem mit Christus in Gott verborgenen Leben. Wie köstlich darf es uns das täglich werden, dass wir im Geist bereits mit Christus zusammen inmitten der Überhimmlischen niedergesetzt sind und damit nahe, nahe am Herzen Gottes ruhen, wie der Sohn selbst. Das darf uns doch glücklich machen, ihr Lieben. Das ist für uns Glaubensgewissheit. Das ist täglich kostbare Erfahrung. Mit dem Apostel Paulus können auch wir diese Erfahrung machen, wie er in 2. Korinther 4, Vers 8 bis 11 schreibt. In allem bedrängt, aber nicht eingeengt. Ratlos, aber nicht verzweifelt. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht umgekommen. Alle Zeit tragen wir so die Tötung Jesu in unserem Körper umher, damit auch das Leben Jesu in unserem Körper offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden stets um Jesu willen in den Tod dahingegeben, damit auch das Leben Jesu in unserem sterbenden Fleisch offenbar werde. Aus dieser verborgenen Lebensverbindung mit Christus in Gott erhalten wir auch das sichere Bewusstsein, dass er uns alles Geschehen in unserem Leben zum Guten zusammenwirkt, wie wir ja in Römer 8, Vers 28 bis 30 lesen. Wir aber wissen, ihr Lieben, dass Gott denen, die Gott lieben, alles zum Guten zusammenwirkt, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor erkannte, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Die er aber vorherbestimmt, diese beruft er auch, und die, die er beruft, diese rechtfertigt er auch. Die er aber rechtfertigt, diese verherrlicht er auch. Und in Römer 5, Vers 3 bis 5 erfahren wir die Zuversicht, dass wir in nichts zuschanden werden. Nicht allein aber das, heißt es dort, sondern wir mögen uns auch in den Drangsalen rühmen, wissend, dass die Drangsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Erwartung, die Erwartung aber lässt nicht zuschanden werden, weil die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen ist durch den uns gegebenen Heiligen Geist. Ist das nicht eine Zuversicht, ihr Lieben? In Kolosser 3, Vers 3 spricht uns Paulus nun weiter zu, denn ihr starbet und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Zusammen mit Christus, was für ein stärkender, vierfach hervorgehobener Gedanke wird uns im Nahzusammenhang dieser Aussage vor Augen gestellt. Schon in Kolosser 2, Vers 20 erfahren wir, wenn ihr nun zusammen mit Christus den Grundregeln der Welt gegenüber gestorben seid. Und Kolosser 3, Vers 1 heißt es dann, wenn ihr nun zusammen mit Christus auferweckt wurdet. Und Vers 3, wir leben zusammen mit Christus in Gott, ist verborgen. Und Vers 4, wenn aber Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werden auch wir zusammen mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden. Wir sehen hier die wunderbaren Verbindungen untereinander, das Ineinanderfließen von Gnade und Herrlichkeit. Zusammen mit Christus, den Grundregeln der Welt gegenüber gestorben und auferweckt. Zusammen mit Christus in Gott verborgen, in Herrlichkeit offenbar zu werden. Ein Ineinanderfließen von Gnade und Herrlichkeit, ihr Lieben. Dieses zusammen mit Christus verborgene Leben, diese verborgene Kraftquelle, die wir ständig in Anspruch nehmen dürfen und können, macht unser irdisches Dasein schon jetzt unendlich reich und gesegnet. Alles darf ja von diesem zusammen mit Christus durchdrungen, bestimmt und geregelt sein. Wenn aber Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden. Christus ist unser Leben. Das heißt, unser Leben ist in dem Seinen verbürgt. Nur mit ihm und in ihm können wir geoffenbart werden. Wie gewaltig ist diese Tatsache, ihr Lieben, dass wir so zusammen mit Christus verbunden sind, dass uns nicht nur sein Tod, sondern auch sein Auferstehungsleben zugerechnet wird. In Römer 8, Vers 32 heißt es, denn Gott, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns nicht auch mit ihm dies alles in Gnaden gewähren? In ihm, unseren in Herrlichkeit erhöhten Herrn, Christus Jesus, besitzen wir ja bereits alles, was dereinst in vollkommener Weise geoffenbart wird. So eng sind wir mit Christus, unserem Leben, verbunden, dass seine Herrlichkeit auch die unsrige ist und vollendete Wirklichkeit wird, wenn die Zeit der Enthüllung der Söhne Gottes gekommen ist, wie es Römer 8, Vers 19 heißt. Denn die Vorahnung der Schöpfung wartet auf die Enthüllung der Söhne Gottes. Wie könnte diese wunderbare Wahrheit unseren Herzen und Sinnen kürzer und klarer verdeutlicht werden, als durch das Wort in Epheser 2, Vers 5 und 6? Er macht uns zusammen lebendig in Christus. In der Gnade seid ihr Gerettete. Er erweckt uns zusammen und setzt uns zusammen nieder inmitten der Überhimmlischen in Christus Jesus. Heute noch im Geist und dann in vollendender Wirklichkeit. Ah, sind das herrliche Worte. Ja, wir sind doch mit allen Heiligen und Geliebten Gottes in dieser Verwaltung der Gnade begnadet, in dem Geliebten. Wie Paulus das in Epheser 1, Vers 6 anklingen lässt. Begnadet, nicht begnadigt. Wir sind von Gott freigesprochen worden. Bei einem Freispruch kann man ja nicht begnadigen. Wir sind nach Römer 3, Vers 24 umsonst gerechtfertigt in seiner Gnade durch die Freilösung, die in Christus Jesus ist. Und daher sind wir begnadet und beschenkt in dem Geliebten. Das sollten wir uns einprägen, ihr Lieben. Denn in ihm, in Christus, haben wir die Freilösung durch sein Blut, die Vergebung der Kränkungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er in uns überfließen lässt, Epheser 1, Vers 7. Sollte uns von diesem überhimmlischen Gesichtspunkt aus nicht der Zuspruch des Apostels dazu ermuntern, mit der ganzen Hingabe unseres Herzens und Seins das zu suchen, was droben ist, wo Christus unser Leben ist, das mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart wird? Christus ist unser Leben, nicht nur, weil wir durch seinen Geist göttliches Leben empfingen, sondern er ist unser Leben seit seiner Auferstehung zu unauflöslichem Leben. Denn er ist es ja, der den Tod aufhebt und dafür Leben und Unvergänglichkeit ans Licht bringen. Durch das Evangelium, für das Paulus als Herold und Apostel und Lehrer der Nationen eingesetzt wurde. 2. Timotheus 1, Vers 10 und 11. Unsere Zukunft ist unauflöslich mit der des Christus Gottes verknüpft. Diese Wahrheit hatte Paulus schon in seinem ersten Brief an die Thessalonicher angedeutet, wenn er schrieb, denn dies sagen wir euch als ein Wort des Herrn, wir Lebenden, die wir bis zur Anwesenheit des Herrn übrig bleiben, werden die Entschlafenen keinesfalls überholen, denn der Herr selbst wird mit dem Befehlsruf, mit der Stimme des Botenfürsten und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabsteigen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Darauf werden wir Lebenden, die wir übrig bleiben, zugleich mit ihnen zusammen entrückt werden, in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft, und werden so alle Zeit mit dem Herrn zusammen sein. 1. Thessalonicher 4, Vers 15 bis 17. Ihr Lieben, das ist unsere herrliche Erwartung, die jeder von uns täglich vor sich haben darf, alle Zeit zusammen zu sein mit dem Herrn und mit allen, die wir hier im Glauben geliebt haben, die der Herr schon zur Ruhe gelegt hat, mit denen wir uns oftmals kostbarer Gemeinschaft erfreuen durften. Alle werden dabei sein, wenn der Herr sie zum Leben rufen wird. Müssen wir nicht immer wieder aufs Neue staunen, dass Gott uns, die Geringsten der Geringsten, dazu auserwählt und berufen hat, wie es Paulus in 1. Korinther 1, Vers 26 bis 28 schreibt: Seht doch nur eure Berufung an, Brüder. Da sind nicht viele Weise dem Fleisch nach, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt erwählt Gott, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt erwählt Gott, damit er das Starke zu Schanden mache. Das Niedriggeborene der Welt und das von ihr Verschmähte erwählt Gott. Ja, das, was bei ihr nichts gilt, um das abzutun, was bei ihr etwas gilt, damit sich überhaupt kein Fleisch vor den Augen Gottes rühmen könne. Müssen wir daher nicht immer wieder aufs Neue staunen, ihr Lieben, dass Gott uns, die Geringsten der Geringen, dazu auserwählt und berufen hat, Glieder der Körperschaft des Christus und dessen Vervollständigung zu sein, um an der alles überstrahlenden Herrlichkeit unseres Hauptes teilzunehmen. Mögen wir unserem Gott Tag für solche Gnadenherrlichkeit danken und ihm dafür unsere Anbetung und unseren uneingeschränkten Lobpreis darbringen. Wie sind wir doch in dem Geliebten begnadet. Unser wahres Leben, das ist noch ein verborgenes Leben, so wie auch Christus heute noch den Blicken Sterblicher entzogen ist. Wir gehören in die überhimmlische Sphäre, zusammen mit ihm. Wir sind Bürger eines überhimmlischen Losteiles. Das ist das, was jeden Gläubigen in Christus angeht. Wir haben ein Bürgertum in den Himmeln. Dort ist unsere wahre Heimat. Dort ist unser wahres Zuhause. Paulus spricht ja davon in Philipper 3, Vers 20, 21. Unser Bürgertum jedoch ist in den Himmeln, woher wir auch den Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus, der den Körper unserer Erniedrigung umwandeln wird, um dem Körper seiner Herrlichkeit gleichgestaltet zu werden, gemäß der Wirkungskraft, die ihn befähigt, auch sich das All unterzuordnen. Dort ist unser Bürgertum. Dort dürfen wir alle Zeit unseren Geist hinlenken. Wir gehören in die überhimmlische Sphäre, zusammen mit unserem Herrn und Retter Jesus Christus. Solange wir noch als Erdgeborene der alten, zerfallenen Menschheit angehören, waren wir mit dem Irdischen, dem Stofflichen versklavt, wie Paulus Römer 6, Vers 16 bis 18 deutlich macht. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven zum Gehorsam bereitstelltet, dessen Sklaven seid ihr und dem gehorcht ihr? Entweder als Sklaven der Sünde zum Tod oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr, die ihr einst Sklaven der Sünde wart, nun von Herzen dem Vorbild der Lehre gehorcht, an die ihr übergeben wurdet. Denn von der Herrschaft der Sünde befreit, seid ihr jetzt der Gerechtigkeit versklavt. Nun aber, da unser Leben in eine weit höhere und edlere Sphäre versetzt ist, dürfen wir uns dieser würdig erweisen und unseren Wandel mit diesem neuen Lebenselement in Übereinstimmung bringen. Wir gehören nicht länger dem irdischen Bereich an, denn wir starben und wurden zusammen mit Christus auferweckt, um das zu suchen, was droben ist, wo Christus ist, zur Rechten Gottes sitzend. Wenn aber Christus unser Leben geoffenbart wird, ihr Lieben, dann werden auch wir zusammen mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden. Lasst uns doch auf das Droben sinnen, nicht auf das auf Erden. In unserem auf Droben ausgerichteten Sinnen liegt die köstliche Frucht herrlichster Erwartung, die zugleich eine entsprechende Veränderung in unserer Einstellung den Dingen dieser Erde gegenüber bewirkt. Wie das Leben aus Christus die Quelle eines geistlichen Bandes und Dienstes ist, so wird durch einen nach droben ausgerichteten Wandel geistliches Leben in uns gemehrt. Wir werden in der Erkenntnis Gottes weiter wachsen und unser Gott immer mehr in unserem Wandel und Dienst verherrlichen. Christus, unser Leben, wird geoffenbart und wir, seine Glieder, haben allen Grund, seinem Offenbarwerden mit Freuden zu harren. Wir dürfen sein Erscheinen wirklich lieb haben, ihr Lieben. 2. Timotheus 4, Vers 8. Wir erwarten ja kein Zorngericht. Wir sind gerechtfertigt in seinem Blut und durch ihn vor dem kommenden Zorn gerettet. Wir erwarten kein Zorngericht, denn wir sind ja aus jedes Zornes kommen und aus jeder Verurteilung befreit. Unsere Herzen dürfen nach seiner Anwesenheit verlangen, denn es ist sicher, dass Christi Herz sich noch viel mehr nach uns, seinen Gliedern, verlangt. Sind wir doch als seine Körperschaft die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt, nach Epheser 1, 23. Ja, ihr Lieben, wenn wir zusammen mit Christus in Herrlichkeit geoffenbart werden, dann gibt es keinen inneren Zwiespalt mehr. Und ebenso wenig werden wir noch länger unter der Mangelhaftigkeit unseres Körpers der Erniedrigung seufzen. Denn diesen wird unser Herr Jesus Christus umwandeln, um ihn den Körper seiner Herrlichkeit gleichzugestalten, gemäß der Wirkungskraft, die ihn befähigt, auch sich das All unterzuordnen, wie wir ja schon gelesen haben in Philipper 3, Vers 21. Durch diese Umwandlung wird uns ein Körper zugeeignet, der ausschließlich Geist ist und vom Geist beherrscht wird. Ein Körper, der beherrscht und geleitet wird mit vollkommenen Fähigkeiten, Christus und Gott so zu verherrlichen, wie es diesem herrlichen Rettergott würdig ist. Da ist dann keine Kraftlosigkeit und Müdigkeit mehr zu beklagen, wie sie uns heute so oft schon in unserem Wandel und Dienst hemmen. Dann werden wir vielmehr kraftvolles, unauflösliches Leben besitzen. Dann wird es kein Versagen mehr geben, keine Halbheiten, keine Unzulänglichkeiten, keine Misserfolge, sondern ständige Vollkommenheit. Dann werden wir voll ausgerüstet für unsere göttliche Bestimmung und uneingeschränkt ein Lobpreis seiner Gnade und Herrlichkeit sein. Ach, ihr Lieben, ist das herrlich. Dass unsere von Gott empfangene Gnade und Herrlichkeit, unser Zusammensein mit Christus, unser in Gott verborgenes Leben heute in Vergänglichkeit, in Unehre, in Schwachheit eines seelischen Körpers dargestellt wird, das ist Gottes Vorsatz und Willen gemäß. Doch, ihr Lieben, freuen wir uns, dass unser Leben zusammen mit Christus in Herrlichkeit geoffenbart wird, damit die Überhimmlischen zur Erkenntnis der Liebe, der Güte und der Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus hingeführt werden. Nach Epheser 2, Vers 7. Freuen wir uns auch deshalb auf unser Zusammen mit Christus offenbar werden, weil dann all das angstvolle Warten, der Jammer, das namenlose Elend, all die verborgenen Schwermut und auch die der ächzenden und wehenleidenden Schöpfung ein Ende finden wird. Dann ist alles vorbei. Dann ist nur noch Herrlichkeit. Und darum noch einmal, wenn ihr nun zusammen mit Christus auferweckt wurdet, suche das droben, wo Christus ist, zur Rechten Gottes sitzend. Auf das droben sinnet, nicht auf das auf Erden. Denn ihr starbet und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Wenn aber Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werdet auch ihr, ja ihr alle, zusammen mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden. Amen.